Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe und heute zu Gast ist der Arzt Sven Gottschling. Guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Ich muss dazu sagen, wir haben uns verabredet per Leitung. Das heißt, Sie sitzen beim Saarländischen Rundfunk, ich in Hannover. Wir können uns hören, aber nicht sehen. Das zur Erklärung, falls wir uns aus Versehen mal ins Wort fallen.
Ja.
Sven Gottschling, Sie sind Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Uniklinikums des Saarlandes. Und Sie haben über Ihre Berufserfahrung oder über den Beruf und den Umgang mit dem Tod einerseits und dem Schmerz andererseits jeweils ein Buch geschrieben. Das über den Tod oder das Sterben kam im letzten Jahr raus. Das hat den Titel Leben bis zuletzt, Untertitel Was wir für ein gutes Sterben tun können. Und jetzt gerade erschienen ist ein Buch mit dem Titel Schmerz loswerden, warum so viele Menschen unnötig leiden und was wirklich hilft. Nun sind das ja Themengebiete, mit denen jeder Mensch zu tun hat. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht schon mal eine intensive Schmerzerfahrung gemacht hat. Sie eingeschlossen, Sie schreiben auch drüber in dem Buch. Und der Tod geht uns alle an. Und wann hatten Sie denn zuletzt Schmerzen?
Ganz ehrlich, gestern Morgen, das liegt daran, dass wir 25-jähriges Abiturjubiläum hatten und das ging bis morgens um 5:30. Es war ein bisschen anstrengend.
Nun schreiben Sie in Ihrem Buch gleich zu Beginn über die eigenen Schmerzerfahrungen und das sind drei an der Zahl und die sind, wie ich fand, außerordentlich heftig. Die spielen sich alle drei am Kopf ab.
Ja.
Da geht es einmal um eine Mandeloperation, dann um die Weisheitszähne und die Ohren.
Ja.
Und ich fand das deshalb besonders spannend, weil ich zwei dieser Erfahrungen selbst gemacht habe.
Auch so schön.
Nein, interessanterweise war es bei mir gar nicht so schlimm.
Mhm.
Und das bringt mich auf einen Aspekt Ihres Buches, nämlich die emotionale Verbindung von Schmerz und, ich sag mal, einer Gestimmtheit.
Ja.
Ich hatte vor 3 Monaten ungefähr eine Mittelohrvereiterung und das Ohr ging nicht auf, so wie bei Ihnen, und wurde dann aufgeschnitten.
Mhm.
Für mich war das eine unglaubliche Erleichterung und ich hatte kaum Schmerzen. Sie hingegen hatten eine ganz intensive Schmerzerfahrung.
Ja.
Also der Schmerz und die Psyche, das ist eine ganz enge Verquickung, über die wir, glaube ich, noch gar nicht so viel wissen. Ist das richtig?
Also es ist grundsätzlich so, dass Schmerz nie nur biologische Ursachen hat. Also es ist so, dass dieser körperliche Aspekt von Schmerz ist wichtig, aber das, was wir an Empfindungen dazu haben, auch wie unser Umfeld auf uns als Schmerzgeplagte reagiert, ist mindestens genauso wichtig. Und deswegen sprechen wir als Schmerzmediziner immer von einem biopsychosozialen Schmerzmodell. Also das ist untrennbar miteinander verwoben. Und das macht das Thema natürlich auch so anspruchsvoll und schwierig, weil es ist eben wesentlich mehr als nur das Messer, das im Bein steckt.
Und wie findet man das als Arzt dann, ja, leise tastend, also nehmen wir mal nicht das Messer, das ist vielleicht ein bisschen drastisch, das sieht man ja. Aber wie kann man da als Arzt sich herantasten und auch ja die richtigen Worte finden und das genau eruieren?
Also das Schlagwort oder das eigentliche Zauberwort heißt natürlich Zeit. Und da kommen wir schon zum ersten Problem, wenn man überlegt, wenn ich einen regulären Arztkontakt habe und bei Schmerzen suche ich ja in der Regel den Hausarzt auf oder ja viele Menschen auch den Orthopäden, dann kann ich mich auf vielleicht 5, wenn es gut läuft, auf 8 Minuten Kontaktzeit einrichten. Ich als Schmerztherapeut muss mir im Erstkontakt mindestens 1 Stunde Zeit nehmen, um einen Menschen in all seinen Facetten wirklich erfassen zu können. Da sind durchaus auch bestimmte Fragebögen hilfreich, die man verwenden kann, um zu schauen, hat jemand starke Ängste? Gibt es eine gewisse Katastrophisierungsneigung? Gibt es schon Hinweise auf eine, depressive Verstimmung? Wie geht jemand überhaupt mit Beschwerden um? Und das kann schon extrem hinweisend sein, auch wie reagieren Menschen auf bestimmte Stresssituationen. Auch das ist oft schon so ein ganz klarer Wegweiser, wie stark vielleicht auch der psychosoziale Anteil an Schmerz bei einzelnen Menschen sein kann.
Sven Gottschling, wir werden uns gleich weiter über das Thema Schmerz unterhalten nach einer ersten Musik. Klassik à la carte auf NDR Kultur und heute sind wir im Gespräch mit Sven Gottschling. Er ist Palliativmediziner und Kinderschmerztherapeut. Schmerzmediziner trifft es, glaube ich, auch, oder Herr Gottschling?
Ja, das ist ein Aspekt meiner Tätigkeit. Also ich bin ja vielfältig unterwegs und ich sag mal, ich hoffe, dass ich alle diese Felder auch ganz ausfülle. Also von dem her passt das, ja.
Wie kam dieses Thema so in Ihr berufliches Leben, dass Sie gesagt haben, das ist was, da möchte ich mehr tun, mehr wissen?
Ich habe Zivildienst gemacht, damals beim Rettungsdienst und habe 1,5 Jahre, das ging damals noch 18 Monate, natürlich auch viel Menschen mit Schmerzen oder auch in existenziellen Notsituationen kennengelernt. Das war so ein Aspekt. Dann war ich beim Sterben meiner eigenen Großmutter sehr eng dabei und habe durchaus auch erlebt, dass es da ganz viel Optimierungsbedarf gibt, sowohl was Kommunikation, aber auch was Schmerztherapie anbelangt. Und dann hatte ich einen fantastischen Hochschullehrer, der mich sehr geprägt hat, der mit sterbenskranken Kindern gearbeitet hat. Und der hat mich in das Feld der Kindermedizin hineingelockt, sage ich mal. Ich bin dann Kinderarzt geworden, Kinderonkologe, das heißt Kinderkrebsspezialist. Und dann war der Weg nicht weit zu sagen, ich muss mich mit Schmerztherapie ganz intensiv beschäftigen. Ich muss mich mit Palliativmedizin ganz intensiv beschäftigen. Und hatte dann 2010 die einmalige Gelegenheit, hier an unserem Universitätsklinikum eine ganz neue Abteilung zu gründen und diese Felder wirklich dann auch entsprechend auszufüllen mit meinen Kollegen gemeinsam.
Spielt da auch ein emotionaler Beweggrund eine Rolle, dass man sieht, wie Kinder in dem Fall leiden und dass man sich denkt, das muss besser gehen, da muss ich mehr tun, das greift mich auch zu sehr an?
Also ja, natürlich möchte man als Arzt seine Patienten bestmöglich versorgen und alles, was irgendwo an Leid da ist, auch möglichst minimieren. Das war schon so dieser Hauptbeweggrund, auch Kinderarzt zu werden. Und ich habe Glück gehabt, dass ich einfach auch Menschen kennengelernt habe, die Profis waren auf dem Gebiet der Schmerz- und Palliativversorgung und die mich auch ein Stück weit an die Hand genommen haben und mir gezeigt haben, wie viel man hier noch dazulernen kann, wie viel besser man die Versorgung gestalten kann. Und was ich eben sagen muss, ich habe mich schon sehr frühzeitig in auch meinem medizinischen Leben zu Patienten hingezogen gefühlt mit schwierigen Verläufen oder eben auch zu sterbenden Kindern. Ich habe einfach gemerkt, dass ich das kann, dass ich das aushalten kann und dass ich, glaube ich, für die Kinder, für die Familien auch wirklich hilfreich bin. Und von dem her mache ich das jetzt seit rund 18 Jahren und auch immer noch gerne, auch wenn das komisch klingt. Aber ich bekomme so viel Positives zurück. Ich sehe so viel Menschen, denen ich wirklich sehr wirksam helfen kann. Von dem her sage ich, es ist eine schöne Arbeit.
Ich hatte gelesen, dass Sie in Ihrem Team in dem Klinikum auch Supervision bekommen. Also, dass Sie sehr stark auch versuchen, die Erlebnisse zu verarbeiten und miteinander zu besprechen.
Also das ist, ohne das wird es überhaupt gar nicht gehen. Mhm. Ich glaube, wir haben ein gut funktionierendes Team. Das heißt, wir stützen uns schon auch gegenseitig. Auch das ist was sehr Hilfreiches, weil Supervision findet ja nur alle paar Wochen statt. Das heißt, der Blick von außen in das System und auch eben professionelle Hilfe und Unterstützung von außen. Aber ohne das kann man in so einem Feld nicht arbeiten. Bei uns versterben in schlimmen Wochen 5 bis 8 Menschen pro Woche in unserer Versorgung, darunter auch Kinder. Da muss man sich auch professionell begleiten und auch mal auffangen lassen, sonst kann man das nicht langfristig durchhalten.
Ich stelle mir auch vor, dass es ganz wichtig ist, auch für Sie persönlich, das dann wirklich auch dort zu lassen. Sie haben selber 4 Kinder, eine eigene Familie, das greift einen ja auch an.
Das greift einen dann an, wenn man nicht die Mechanismen entwickelt, um sich selbst auch ein Stück weit zu schützen. Mhm. Und das ist das, was unsere Professionalität ausmacht. Und das heißt bitte nicht, dass wir Distanz zu den Patienten aufbauen. Also dieses dusselige Schlagwort professionelle Distanz hat bei uns keinen Raum. Bei uns heißt es professionelle Nähe. Das heißt, wir müssen ganz viel auch von uns zulassen. Wir müssen mitschwingen. Wir dürfen auch mitfühlen, aber wir dürfen niemals mitleiden und schon gar nicht mitsterben. Dann sind wir weder für die Patienten und die Angehörigen hilfreich, noch halten wir das lange aus. Und das ist so ein feiner Balanceakt, den man aber auch gerade, wenn man in diesem Feld arbeitet, lernt. Und dafür gibt es eine Ausbildung, dafür gibt es immer wieder Korrektur von außen, dafür gibt es ein stabiles Team und dann geht das.
Und Musik hilft Ihnen abzuschalten, das haben Sie mir vorhin schon verraten. Ja. Und wir hören jetzt einen Titel, sagen wir mal in abgeschwächter Form, eines Musikgenres, das Sie sehr mögen, nämlich Heavy Metal.
Ja.
Das ist wahrscheinlich dann auch so eine Art Entspannung, ne?
Die Musik. Also für mich bedeutet das, dass sich dann andere Menschen stellvertretend abreagieren und ich fahre dann wirklich runter.
Herrlich.
Ja, geht. Obwohl ich auch viele Jahre Geigen- und Klavierunterricht hatte und durchaus auch der Klassik sehr zugeneigt bin.
Deshalb hören wir jetzt auch die Cellisten von Apokalyptica. Apokalyptica war das mit einem Titel von Metallica. Ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur, des Arztes Sven Gottschling. Und wir sprechen in dieser Stunde über ein Thema, Herr Gottschling, zu dem Sie ein Buch verfasst haben. Und zwar geht es um das Thema Schmerz. Und Sie setzen dem Buch ein Zitat von Hermann Hesse voran, der schreibt: Schmerz ist ein Meister, der uns klein macht. Ein Feuer, das uns ärmer brennt, das uns vom eigenen Leben trennt, das uns umlodert und allein macht. Diese Sätze fassen eigentlich schon einen Großteil Ihres Buches zusammen. Mhm. Das ist ja eine Erfahrung, die jeder kennt, dass Schmerz einen ganz auf sich selber, auf einen selber reduziert.
Ja.
Und es ist Aufgabe des Arztes, erstmal zu gucken, was ist das für ein Schmerz, wie Sie vorhin beschrieben haben, wie ist der Patient drauf, also wie geht er damit um?
Ja.
Und Sie schreiben zum Beispiel, wenn ein Patient über Schmerzen klagt, hat er immer recht. Das finde ich einen revolutionären Satz, denn die Versuchung ist ja doch nicht nur bei Ärzten, sondern auch in der Gesellschaft sehr groß zu sagen, ach so schlimm ist das nicht, ach so weh tut das doch gar nicht.
Stell dich mal nicht so dran.
Mhm, genau.
Das ist mit das Vernichtendste, was man einem schmerzgeplagten Menschen hinwerfen kann, insbesondere weil wir einfach ganz, ganz viele Schmerzerkrankungen haben, wo ich nichts klar Körperliches darstellen kann. Das heißt, ich habe kein Röntgenbild, wo irgendein Bruch ist. Ich habe keine Laborwerte, die mich anschreien. Und trotzdem gibt es Menschen, die extrem starke Schmerzen haben. Und deswegen finde ich auch diese Definition der Weltschmerzgesellschaft, dass Schmerz ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis ist, das noch nicht einmal mit Gewebeschädigung einhergehen muss. Wunderbar. Und im Nachklang heißt es auch in dieser internationalen Definition, Schmerz ist immer subjektiv. Das heißt, jeder empfindet es anders, jeder bewertet es für sich anders. Und das macht es auch für uns Ärzte so anspruchsvoll und schwierig, damit umzugehen. Wir haben viel lieber irgendwelche klaren Werte. Ich möchte mir Blutwerte angucken und dann habe ich was schwarz auf weiß. Ich messe einen Blutdruck, ich messe einen Blutzucker. Da kann ich Therapien einleiten. Ich sage es jetzt mal ganz brutal, mehr oder minder ohne Mitarbeit des Patienten, nur anhand irgendwelcher Daten. Das geht bei Schmerz nicht. Ich brauche den Patient, ich muss ihn als Partner, als Verbündeten ins Boot bekommen und dazu muss ich ihn in erster Linie mal ernst nehmen und würdigen. Und jeder Mensch, der mir sagt, dass er Schmerzen hat, hat diese. Das ist eine Grundannahme, ohne die brauche ich als Schmerztherapeut überhaupt keine Therapie anbieten.
Es gibt ja auch, worüber Sie auch schreiben, einen kulturell ganz unterschiedlichen Umgang mit Schmerzen.
Ja.
Da fällt zum Beispiel das Stichwort Dolorosa-Syndrom für Mittelmeeranrainerstaaten, wo der Schmerz herausgeschrien wird und er wird gesellschaftlich auch gar nicht als solcher gesehen, wenn man ihn nicht ganz deutlich macht.
Ja.
Hierzulande ist es eher anders, ist auch meine Erfahrung, Ihre wahrscheinlich auch, dass man das eher unterdrückt, dass man sagt, na, damit komme ich schon klar, man will keinem zur Last fallen. Aber die Hilfe, die man sich dadurch selber gibt, scheint mir zumindest, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, eher eine zu sein, wenn man den Schmerz auch mal rausschreit.
Also da ist ja jeder ganz unterschiedlich drauf. Also es ist für viele Menschen aber auch wiederum ein Stück weit Gesichtsverlust, wenn sie den Schmerz rausschreien und vielen ist es dann hinterher auch peinlich.
Mhm.
Und also ich erlebe das tatsächlich jetzt mal hier in unserer Kultur, ich sage jetzt mal hier klassisch deutsch und immer ja ein Stück weit auch kontrolliert. Da ist es vielen Menschen extrem unangenehm und die verbeißen sich alles. Und ich erlebe die meisten Patienten, dass sie sagen, es geht schon noch irgendwie, ich halte das noch irgendwie aus. Ich denen dann auch immer sagen muss, sie kriegen weder eine Tapferkeitsmedaille von mir, noch bekommen sie irgendwie den großen Sparpreis ihrer Krankenversicherung, wenn sie jetzt Medikamente sparen. Sie verhageln sich, wenn es ganz dumm läuft, einfach nur ihre Lebensqualität. Und, das darf man auch nicht vergessen, auch ein nicht gut kontrollierter Schmerz macht ganz viel mit dem Körper, weil wir permanent Stresshormone ausschütten. Das sind Kampf- und Fluchthormone, die treiben uns den Blutdruck hoch. Cortisol ist ein Stresshormon. Wenn das stark ausgeschüttet wird, sind wir viel infektanfälliger, weil es unser Immunsystem schwächt. Also es gibt genügend Gründe, den Schmerz nicht für sich zu behalten. Ob er vom Rausschreien immer besser wird, also ausprobieren.
Zumindest sollte man etwas tun, denn das haben Sie ja gerade erwähnt, Schmerzen lange auszuhalten, das ist schlecht für den gesamten Körper.
Ja.
Und wann man zum Arzt gehen sollte, was man in bestimmten Fällen tun könnte, darüber sprechen wir gleich nach einer nächsten Musik. Sven Gottschling ist zu Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur und wir sprechen über sein Buch Schmerzlos werden, warum so viele Menschen unnötig leiden und was wirklich hilft. Nun haben Sie, Herr Gottschling, ein großes Kapitel über Schmerzmedikation und das beginnt mit den frei verkäuflichen Schmerzmitteln, die man einfach so in der Apotheke bekommt. Und da gibt es drei große Gruppen. Das ist einmal Paracetamol, gehört zu einer Gruppe Medikamente. Ibuprofen wird auch besonders bei Kindern sehr gerne angewendet und verschrieben.
Durchaus auch bei Erwachsenen, ja.
Und Novalgin
ja.
ist auch so eine Gruppe. Und im Grunde sagen sie Finger weg davon und nie zu lange nehmen.
Ja, also das ist natürlich schon auch bewusst ein bisschen provokativ, um hier so ein bisschen Umdenken anzustoßen. Diese Medikamentengruppe muss man auch nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Also bei Paracetamol sage ich klipp und klar, das ist ein mäßig gut fiebersenkendes Medikament. Als Schmerzmittel können Sie das eigentlich wirklich vergessen. Das zeigen alle Studien, die das doppelblind gegen Placebo getestet haben, dass es selbst bei Kindern kein effektives Schmerzmedikament ist, insbesondere nicht, wenn stärkere Schmerzen auftreten. Und es ist ein Irrglaube, dass es auch ein gutes Medikament bei Schwangeren ist, muss man auch noch dazu sagen, obwohl es das einzig zugelassene Medikament für Schwangere ist. Wenn man jetzt zum Ibuprofen geht, und da kann man in einem Atemzug auch so Substanzen nennen wie Diclofenac, den meisten vielleicht besser bekannt unter Voltaren, das sind Substanzen, die in der Daueranwendung massivste Organschäden machen. Das heißt, Nierendurchblutungsstörungen bis hin zur Dialysepflichtigkeit, Störungen der Magenschleimhautschutzbarriere bis hin zu tödlichen Magen-Darm-Blutungen. Und da nur so eine kleine Hausnummer. Wir haben rund 4000 Blutungstote durch diese Medikamente jedes Jahr in Deutschland. Wir haben nur rund 2500 Straßenverkehrstote. Das heißt, es sterben mehr Menschen durch diese Medikamente, als wir Tote im Straßenverkehr haben. Und von dem her begrenze ich die Einnahmehäufigkeit dieser Medikamente auf maximal 5 Tage pro Monat. Menschen, die das häufiger brauchen oder zu glauben brauchen, da muss man auf was anderes gucken, entweder auf andere Medikamente oder auf andere Techniken umsteigen. Ansonsten wird das für diese Menschen lebensgefährlich. Und jeder, der mir sagt, ich schlucke aber schon seit 20 Jahren jeden Tag Voltaren, mir geht's super, da muss ich immer sagen, ja, nochmal rückblickend auf Helmut Schmidt gucken. Der hat über Jahrzehnte gequarzt wie ein Schornstein und hat das ganz prima verkraftet. Ich kann aber genauso auch den mit 40-Jährigen zeigen, der nur eine halbe Schachtel geraucht hat und nach 10 Jahren Lungenkrebs bekommt. Also da muss ich dann einfach sagen, bisher Glück gehabt. Und das ist für mich der Grund zu sagen, diese Medikamente dürfen eigentlich in meinen Augen nicht frei verkäuflich über den Tresen, weil viele Menschen nicht wissen, wie sehr sie sich gefährden. Bei Novalgien ist es ein bisschen anders. Es ist das am stärksten wirksame dieser Medikamentengruppe der Nicht-Opioid-Schmerzmedikamente. Es ist aber das Einzige, was für mich völlig nicht nachvollziehbarerweise verschreibungspflichtig ist. Also das am stärksten wirksame, das am Nebenwirkungsspektrum her ärmste, das ist verschreibungspflichtig, das ist an sich völlig widersinnig.
Was ich auch interessant fand an diesem Aspekt der freiverkäuflichen Schmerzmittel, dass es oft so ist, wenn man sich die in der Apotheke holt, dass der Apotheker oder die Apothekerin sehr stark darauf hinweisen, wie lange man das nehmen soll und nicht zu viel und nicht zu lange. Das hört man aber von Ärzten komischerweise in der Form seltener.
Ja, das ist relativ leicht, locker und flockig erklärt. Schmerzmedizin ist erst seit 2016 Pflichtlehr- und Pflichtprüfungsfach im Medizinstudium. Das heißt, die meisten Ärzte, die aktuell in der freien Wildbahn tätig sind, haben über Schmerzmedizin, auch über diese Medikamente im Studium so gut wie nichts gelernt. Und von dem her ist da auch bei Ärzten ein ziemlich sorgloser Umgang mit diesen Medikamenten zu beobachten. Eine Riesenangst immer noch vor stark wirksamen Schmerzmedikamenten, das heißt Morphin und Verwandte, und relativ wenig Respekt vor diesen eigentlichen Hochrisikomedikamenten, die in ja, das sind ja unendliche Zahlen, von denen wir hier reden. Wir haben über 80 Tonnen Diclofenac, die jedes Jahr in Deutschland über die Apothekentresen wandern, und weit über 100 Tonnen Ibuprofen. Das sind LKW-Ladungen, die da jedes Jahr in Menschen landen.
Lassen Sie uns über Schmerzunterschiede sprechen. Mhm. Da ist besonders ein Thema, das wahrscheinlich viele Menschen interessiert, den Unterschied in der Schmerzwahrnehmung bei Männern und Frauen. Ja. Da widerlegen Sie ja eine landläufige Meinung, die da sagt, Frauen können Schmerz besser ab. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, ist doch super für uns Männer. ja, es ist in der Tat so, und ich finde das extrem spannend. Also was man sagen muss, Frauen haben viel häufiger chronische Schmerzen als Männer, also mal abgesehen von einer bestimmten Kopfschmerzform, das ist der Cluster-Kopfschmerz, der überwiegend Männer betrifft, sind Frauen fast überall vorne. Spannungskopfschmerzen, Reizdarmsyndrom, Rheuma-Beschwerden. Und spannend ist auch, dass bis zum Eintritt in der Pubertät ist es bei Jungs und Mädels ziemlich gleich. Mhm. Und zwischen Eintritt in die Pubertät und Beginn der Menopause bei Frauen sind Frauen wirklich deutlich schmerzempfindlicher. Und da fragt man sich natürlich, hat das mit Hormonen zu tun? Das können wir durchaus auch aus interessanten anderen Daten ableiten, nämlich Menschen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Das heißt, eine Frau, die zu einem Mann umoperiert wird und dann die entsprechenden Sexualhormone bekommt, da sinkt das Risiko, chronische Schmerzen zu entwickeln, um ca. 30%. Umgekehrt, ein Mann, der sich zu einer Frau umoperieren lässt und dann die entsprechenden Hormone bekommt, der hat ein Risiko von 50%, danach ein höheres Risiko für chronische Spannungskopfschmerzen. Also es scheint mit Hormonen zu tun zu haben, und das kann man wirklich auch nachweisen, und deswegen flachen diese Unterschiede auch nach der Menopause wieder ab. Also da gleicht sich das wieder an. Also man kann wirklich sagen, auch durch ganz objektive Tests, Männer sind eigentlich schmerzunempfindlicher als Frauen. Wie passt das jetzt aber mit der Beobachtung zusammen, dass Männer bei kleinsten Erkältungskrankheiten immer akut vom Aussterben bedroht sind? Also Stichwort Männerschnupfen. Und auch da gibt es ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Testosteron, das männliche Sexualhormon, macht infektanfälliger. Das heißt, Männer haben viel häufiger banale Erkältungskrankheiten als Frauen, und die verlaufen auch viel, viel heftiger. Also Stichwort Kopf- und Gliederschmerzen. Das heißt im Umkehrschluss, ja, Männer sind im Rahmen von Infektionskrankheiten viel, viel wehleidiger als Frauen, aber völlig zu Recht.
Mit diesen Worten gehen wir in die nächste Musik, Sven Gottschling. Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit dem Arzt Sven Gottschling, und wir sprechen über den Schmerz. Und haben wir gerade erfahren, Herr Gottschling, dass Männer doch nicht so wehleidig sind, wie allgemein hin angenommen. Überhaupt im Gegenteil, nicht. Sie ertragen viel mehr Schmerzen als Frauen. Was ich auch interessant fand an diesem Aspekt ist, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, dass Frauen allerdings weniger Schmerzmittel brauchen, also die reagieren stärker.
Ja.
Das, womit hängt das zusammen?
Das hängt zum Teil, also insbesondere wenn es um die Opioide geht, also bestimmte Schmerzmedikamente, die haben etwas feinere Rezeptoren dafür. Das heißt, diese Medikamente wirken im Körper anders und damit stärker. Und das wissen wir mittlerweile für ganz, ganz viele Medikamente, dass Männer und Frauen auch in Bezug auf Medikamentenwirkungen anscheinend zu ganz unterschiedlichen Spezies gehören. Und von dem her haben wir da ganz viel auch Forschungsnachholbedarf, weil die meisten Medikamentenstudien immer nur an Männern durchgeführt wurden bisher. Und wir versuchen das immer eins zu eins auf Frauen zu übertragen und stellen fest, das funktioniert überhaupt nicht.
Dann haben Sie ein Stichwort genannt, Medikamentenstudien. Ja. Das bringt mich zu einem anderen, wie ich fand, hochspannenden Aspekt in Ihrem Buch. Das ist der Placebo-Nocebo-Effekt. Ja. Sie schreiben da vom Fall eines jungen Mannes, der in einer Arzneimittelstudie war. Ich glaube, es ging um Antidepressiva. Ja. Und er hatte einen Trennungsschmerz, seine Freundin hat ihn verlassen und er nahm daraufhin, ich glaube, 8 der Tabletten und entwickelte daraufhin Symptome, als habe er versucht, sich umzubringen. Ja. Also er war dem Tod nahe, ist dann ins Krankenhaus gekommen und es wurde dann nachgeforscht und man hat herausgefunden, dass er in dieser Studie in der Gruppe der Patienten war, die die Placebo-Tabletten eingenommen hatten. Das heißt, er hat faktisch nichts eingenommen, was ihn hätte umbringen können. Ja. Es hat ihn aber fast umgebracht.
Ja, genau.
Das fand ich erstaunlich. Und das eröffnet ja auch eine Bandbreite an Behandlungsmöglichkeiten, derer man sich, glaube ich, noch gar nicht bewusst ist. Also die Kraft der Psyche kommt da zum Vorschein.
Also die Erwartungshaltung, sowohl die positive als auch die negative Erwartungshaltung, sind unglaublich machtvoll. Und eigentlich müssten wir die in der Medizin viel mehr nutzen. Also es bedeutet jetzt nicht, dass wir Patienten wirkstofffreie Tabletten geben und sie irgendwie an der Nase herumführen, sondern dass wir müssen viel positiver auch auf Selbstheilungskräfte einwirken. Und das Kernproblem, was wir in der Medizin haben, wir sind dauernd gezwungen, statt dieser positiven Erwartungshaltung den Placebo-Effekt, den bösen Zwilling aus der Tasche zu ziehen, den Nocebo, und Patienten dauernd zu verunsichern. Also eine traumhafte Verunsicherungsmethode ist, dass sie Medikamenten eine Packungsbeilage verpassen, weil da drin stehen gruselige Dinge. Und wenn sie selber noch ein Bedenkenträger sind, sie bekommen jede Nebenwirkung, die sie dort lesen. Also für mich ein super Beispiel ist Beta-Blocker. Beta-Blocker können bei Männern Erektionsstörungen hervorrufen, aber nur bei 3% der Männer, wenn sie es nicht wissen. Wenn Männer aber wissen, dass das eintreten kann, dann trifft es über ein Drittel. Also das ist eine Riesenhausnummer. Es gab eine Studie, da wurden Freiwilligen Infusionen verpasst und es wurde ihnen gesagt, dass ein neues Chemotherapie-Medikament, also es waren gesunde Probanden und denen wurde gesagt, wir müssen hier eine Dosisfindungsstudie durchführen an Gesunden, damit man das später schwer Kranken geben kann. Ein Drittel dieser freiwilligen Teilnehmer hat hinterher Haarausfall entwickelt. Und die haben nur Kochsalz in die Vene bekommen. Also das heißt, diese Erwartungshaltung kann tatsächlich ganz erhebliche Wirkungen oder auch Nebenwirkungen auslösen. Also wir müssen darüber aufklären, wir müssen permanent Menschen Angst machen. Dazu sind wir juristisch verpflichtet und damit nutzen wir immer wunderbar diese negative Macht der Erwartung. Und es wäre wirklich schön, wir könnten uns mehr auf den echten Placebo-Effekt, das heißt auf den positiven Effekt stürzen.
Das bringt mich zu einem anderen Thema, was in Ihrem Buch auch eine Rolle spielt, nämlich die Art und Weise, wie ich etwas sage. Das haben Sie ja gerade beschrieben. Und ich habe den starken Eindruck, dass Sie sehr daran interessiert sind, Ängste zu nehmen.
Ja,
dass
unbedingt.
Sie versuchen, die Leute eben eher positiv zu bestärken. Das ist ja was, was man als Arzt, denke ich mal, auch lernen muss. Sie haben da herrliche Beispiele, wo es dann heißt, wir schneiden sie gleich in kleine Scheiben und solche Sachen. Wann ist Ihnen das bewusst geworden, dass Sie gesagt haben, man muss auch an der Sprache was tun, an der Haltung dem Patienten gegenüber?
Ja, auch das tut mir jetzt weh, das hier zu sagen. Man lernt es nicht im Medizinstudium. Ich habe tatsächlich auch noch in den ersten 5, 6 Jahren als Arzt gedacht, Kommunikation kann man oder eben auch nicht. Und ich habe dann während meiner Palliativ-Weiterbildung erfahren dürfen, dass Kommunikation trainierbar ist. Wir haben mit Schauspielerpatienten bestimmte Situationen geübt. Das heißt, wie überbringe ich eine gravierende Nachricht? Wir sind auf Video aufgenommen worden, die ganze Gruppe hat das rückgespiegelt und man hat gelernt, wie kommen bestimmte Dinge auch an bei Menschen, je nachdem, wie ich sie sage, wie muss ich mich jemandem zuwenden. Also da habe ich extrem viel gelernt, das ist wirklich trainierbar, und wo ich auch noch ganz viel gelernt habe zum Thema Sprache, ist während meiner Ausbildung zum Hypnosetherapeuten, in der ich immer noch drin stecke. Mhm. Die ist relativ langwierig, welche Macht Sprache hat. Wir können mit Sprache sehr heilsame Dinge anstoßen, wir können Menschen aber auch zutiefst verletzen und verunsichern, und ich glaube, dass wir immer noch viel zu wenig darauf achten, was wir sagen. Gerade wir Ärzte neigen ja dazu, uns hinter Fachsprache zu verschanzen und möglichst Unverständliches dem Patienten um die Ohren zu hauen. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn verschiedene Dinge überhaupt nicht ankommen, wenn der Patient nicht versteht, warum hier auch eine bestimmte Mithilfe, Mitarbeit notwendig ist, und das erklärt, warum fast die Hälfte aller verordneten Medikamente in Deutschland entweder nie genommen wird oder falsch. Ne? Also das ist unglaublich, was überhaupt gar nicht bei den Patienten dann auch hinterher an Therapie ankommt.
Klassik à la carte auf NDR Kultur heute mit dem Arzt Sven Gottschling, und wir sprechen über Ihr Buch, Herr Gottschling, zum Thema Schmerz loswerden. Wichtig, es geht nicht nur um Schmerz, sondern es geht darum, ihn loszuwerden. Ja. Es sind mitunter alarmierende Geschichten in Ihrem Buch. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass man im Alter wirklich Glück haben muss, wenn man eine angemessene Schmerzmedikation bekommt. Ja. Also ein Beispiel, was Sie auch anführen: Man kommt ins Krankenhaus und hat einen Oberschenkelhalsbruch und kann dann glücklich sein, dass man zum Beispiel keine Demenzerkrankung zusätzlich hat, denn dann bekäme man nur 30% der angemessenen Schmerzmedikation. Ja. Das ist furchtbar.
Das ist ganz gruselig, und man muss nicht unbedingt dement sein, damit es einem schlecht geht. Also wie gesagt, alt alleine reicht. Also wir wissen, dass ältere Menschen die falschen Schmerzmedikamente bekommen, wenn sie die richtigen bekommen, dann häufig total unterdosiert. Viele Menschen glauben auch, Alter wäre per se ein Schmerzmittel. Das ist völliger Quatsch. Also zum einen gewöhnt sich niemals ein Mensch an Schmerz. Zum anderen ist es so, dass im Alter als erstes die körpereigene Schmerzabwehr schwächer und schlechter wird. Das heißt, ältere Menschen empfinden Schmerzen sogar stärker. Und dann gibt es, und das können wir durch Studien gut belegen, 80 Jahre scheint so eine magische Grenze zu sein. Also ab dem 80. Geburtstag trauen sich viele Ärzte noch weniger an vernünftige Medikamente ran. Das heißt, über 80-Jährige bekommen zu wenig Schmerzmedikamente, und wenn sie dement sind, dann wird es noch, ja, wie gesagt, noch gruseliger, weil diese Menschen sich nicht mehr hinreichend äußern können. Wir haben aber Methoden festzustellen, ob jemand Schmerz hat, auch wenn er dement ist. Also es gibt keine Ausrede, Schmerz nicht zu messen, und es gibt auch keine wirkliche Ausrede, Schmerz nicht adäquat zu behandeln. Man muss auch bedenken, dass es einen Rechtsanspruch auf eine angemessene Schmerztherapie in Deutschland gibt. Und immer dann, wenn dieser Rechtsanspruch nicht eingehalten wird, dann haben Sie prinzipiell sogar die Möglichkeit, ein Krankenhaus zu verklagen. Das heißt nicht, dass Sie einen Rechtsanspruch haben auf einen von Ihnen definierten Grad der Schmerzlinderung, aber zumindest müssen die Ärzte nach dem aktuellen Wissensstand Sie versucht haben, bestmöglich zu behandeln. Und das unterbleibt heute noch in vielen Fällen. Unter anderem haben wir immer noch eine viel zu schlechte postoperative Schmerztherapie in Deutschland in ganz, ganz vielen Krankenhäusern. Auch Schmerzen nach einer Operation sind eigentlich grottenunnötig. Wir haben super Medikamente, und durch eine gute Schmerzlinderung kommen sie viel schneller wieder auf die Beine, haben weniger Komplikationen, sind schneller wieder zu Hause.
Nun haben wir vorhin schon über eine Gruppe von Schmerzmitteln gesprochen, die frei verkäuflich sind, aber gravierende Nebenwirkungen haben, besonders wenn man sie länger einnimmt. Ja. Und Sie klären mit einem großen Mythos auf in Ihrem Buch, nämlich mit verschiedenen Mythen eigentlich. Mhm. Und die drehen sich alle um die Gruppe der Opiate,
ja.
Also Morphin. Es gibt ja viele Vorurteile diesen Medikamenten gegenüber. Also es macht abhängig, es macht müde, es gibt gravierende Nebenwirkungen. Das alles ist nicht der Fall.
Ja, also ich will es ein bisschen differenzierter sagen. Natürlich sind diese stark wirksamen Schmerzmedikamente, das heißt Morphin und Verwandte, jetzt auch keine ganz harmlosen Medikamente, die man jetzt auch relativ unbedacht einsetzen sollte. Auch die gehören in die Hände von hoch erfahrenen Ärzten, die sie auch wirklich für die richtigen Beschwerdebilder einsetzen und die auch entsprechend steuern. Aber es ist tatsächlich korrekt, dass Morphin und seine Verwandten auch in der Langzeitanwendung die einzigen Schmerzmedikamente sind, die keinerlei Organschäden setzen. Also Sie können bei einem einjährigen Kind mit einer Morphintherapie anfangen, wenn es dauerhaft Schmerzen hat, und es kann damit 101 werden. Das gelingt Ihnen mit den anderen Medikamenten nicht. Und eben auch ganz wesentlich, diese Opioidmedikamente wirken über Rezeptoren. Die anderen Medikamente wirken eher wie so ein Lichtschalterprinzip an oder aus, während Opioide wirken über Rezeptoren, und damit haben sie so ein ganz feines System. Sie können ganz, ganz geringe Mengen geben, bekommen ein bisschen Wirkung. Sie können aber auch richtig klotzen und bekommen viel Wirkung. Das heißt, sie haben wie so ein Dreh- oder Schieberegler und können hochindividuell eine Therapie anpassen für Patienten und damit auch die Nebenwirkungen wie zum Beispiel Müdigkeit minimieren. Und viele Menschen haben Angst, wenn sie Morphin kriegen, dann dämmern sie nur noch vor sich hin, oder ältere Menschen, da gibt es eine verstärkte Sturzneigung, und deswegen kann man dort so eine Therapie auch ganz behutsam reinstreicheln, Dosisanpassung machen, und es gibt viele Menschen, die von so einer Therapie extrem profitieren. Und wenn das in den Händen eines damit erfahrenen Arztes liegt, ist das Risiko, dass hier gravierend was passiert, nahe null. Thema Abhängigkeit, ja. Der Körper, wenn der über längere Zeit diese Substanz bekommt, gewöhnt sich daran. Und wenn Sie das dann akut absetzen, meldet er sich auch mit Entzugserscheinungen. Das heißt, sollten Sie das Medikament irgendwann nicht mehr brauchen, muss man es zumindest über eine gewisse Zeit ausschleichen. Wenn man jetzt über Sucht spricht, Sucht ist der psychische Anteil von Abhängigkeit, dann kann ich das verhindern, indem ich verzögert wirksame Opioide gebe, das heißt, die nicht schnell anfluten und so ein Spaß im Kopfgefühl erzeugen, weil das ist das, was letztlich eine Suchtproblematik auslösen kann. Und auch hier, wenn ich das als Arzt vermeide, eine gute Therapiesteuerung mache, dann ist dieses Thema wirklich vom Tisch.
Und wie Sie noch in Ihrem Buch weiterschreiben, es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit kam vorhin schon an, die Hypnose zum Beispiel. Ja. Also Möglichkeiten ohne Medikamente, sich dem Schmerz zu nähern und ihn womöglich sogar auszuschalten. Das ist auch so eine Gruppe von Möglichkeiten. Also progressive Muskelentspannung gehört dazu. Und weiter
Akupunktur. Physiotherapie. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Methoden. Und in der Regel ist die Kunst ja immer, eine Therapie aus mehreren Bausteinchen hoch individuell für den Patienten zusammenzustellen.
Wichtig scheint mir am Ende noch zu erwähnen, der Satz, der schon am Anfang fiel, man muss Schmerzen nicht aushalten. Ja. Also es ist immer sinnvoller, ab einem gewissen Zeitpunkt zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen.
Definitiv.
Als sie auszuhalten. Sven Gottschling, wir sind leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Und das war Klassik à la carte. Heute mit dem Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Uniklinikums des Saarlandes, Sven Gottschling. Sein von uns in dieser Stunde erwähntes Buch trägt den Titel Schmerzlos werden, warum so viele Menschen unnötig leiden und was wirklich hilft. Und es ist im Fischer Verlag erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.